Guten Abend und herzlich willkommen zum Livestream am 3. Advent, am 17.12., eine Woche vor Weihnachten. Und damit ich es nicht vergesse, erstmal das Intro. Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Heute etwas früher, 18 Uhr. Mir wurde gesagt, da gibt es noch ein Fußballspiel heute Abend. Und da dachte ich mir, okay, ich bin so flexibel und passe mich da auch gerne mal Gegebenheiten an. Fangen wir mal um 18 Uhr an und reden mal über unsere Themen. Und ich begrüße alle, die jetzt live dabei sind. Und mit Blick auf den Chat ist da auch schon was los. Der Mr. Frankie ist da aus Kassel, der Aro, und sagt uns auch einen schönen dritten Advent. Der James, der Hartmut aus dem Odenwald, der Reini. Ich bin der Gewinner, Reini. In meinem Kommentar stand nicht nur Zone, sondern arschlochfreie Zone. Okay, hat wahrscheinlich die Tochter dann eben aus, vielleicht aus Zurückhaltung dann dieses Wort nicht ausgesprochen. Habe ich es gar nicht überprüft, tatsächlich. Ich habe also nichts zensiert, also um Gottes Willen. Ja. Also sie durfte da ganz frei, freischnauze reden. Ne? Servus aus dem Schwabenland, den... Ja, schönen dritten Advent von der Wahlberlinerin, die leider nicht gewonnen hat. Sorry. Aber es wird auch in Zukunft weitere Gewinnspiele geben, ganz bestimmt. Und da könnt ihr auch alle nochmal mitmachen. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Das war ja der Livestream heute von 16 Uhr. Wir waren relativ knapp dran. Wir hatten relativ schnell alles einrichten müssen. Ne? Und man hat gemerkt, das war noch nicht ganz so optimal. Ich meine, es hat alles funktioniert. Wir haben unsere 5 plus 1 Gewinner gezogen. Hier ist ja die Kiste immer noch voll mit Zettel, mit allen Teilnehmern, mit den ganzen Kommentaren, ne? War ja ganz viele tolle Sachen dabei, wo man da vorlesen kann, was man sich alles so zum Ruhestand wünscht. Mal sehen, ob ich irgendwas Besonderes finde. Hier nochmal, für mich bedeutet das gesund und lebensfroh sein und weiterhin tolle Erfahrungen in Form von Reisen mit Familie und Freunden erleben. Also auf jeden Fall ist das ein großer Wunsch, natürlich gesund zu bleiben. Und auch reisen zu können, ne? Mit seiner Freizeit da mehr anzufangen als vielleicht vorher, als man noch mehr eingebunden war in den Beruf, ne? Alles ein bisschen ruhiger wird. Und wenn man da fit ist und Geld hat und ja eben wohlhabend, ne? Also zumindest jetzt nicht Sorgen machen müssen um das Existenzminimum, dann kann man eben seinen Ruhestand auch verdientermaßen genießen. So soll es ja auch sein. Ja, der Dan Holiday aus Heilbronn ist dabei und Düsseldorf ist dabei und der Zuckerfrei war auch live bei der Ziehung dabei, ist auch dabei und der fand es auch lustig, okay. Wenn nicht alles so perfekt ist, ist auch vielleicht manchmal ganz unterhaltsam, wie wenn das zu perfekt alles irgendwie abläuft, ne? Aber live ist ja nie wirklich perfekt. Ja, das, davon kann ich ja ein Lied singen. Live ist es nie wirklich perfekt. Der Reini schreibt, wie er an seinen Gewinn kommt. Das ist eine gute Frage. Nee, aber ich will auf jeden Fall noch einen Kommentar schreiben in dem Community-Sektor. Da kann ich alle Gewinner-Accounts verlinken, damit derjenige, der gewonnen oder diejenige, die gewonnen hat, auch Mitteilung bekommt, dass eben gezogen worden ist. Und das Ganze würde vom Ablauf so funktionieren, dass er mir einfach eine Mail schreibt, info@thomasbeutler.de. Oder ich mal schaue, ob ich auf eurem Account eine Kontonummer finde, eine E-Mail-Adresse finde und euch dann kontaktiere, weil ich brauche halt die Adresse, ne, logischerweise, und dann geht das Buch raus. Das ist im Prinzip der einzige Ablauf. Und ja, einfach jetzt bei mir melden. Und klar, ich check das dann nochmal gegen, ne, mit dem Account, dass ihr auch wirklich derjenige seid, der gewonnen hat. Aber das klappt schon. Also so weit habe ich ja noch nie Probleme gehabt. Ja, der Thomas ist dabei aus der Nähe von Berlin. Und ich sage, wie gesagt, zu euch allen herzlich willkommen. Live ist immer gut, wenn da ein paar dabei sind. Und ich mache mich mal ein bisschen kleiner und schaue auch mal schnell auf das YouTube-Fenster. Ja, immerhin 25 oder 24 Zuschauer. Also meldet euch gerne auch mal hier im Kommentarfeld oder im Chatfenster. Dazu müsstet ihr allerdings meinen Kanal abonnieren, was kostenfrei möglich ist. Also sollte nicht die ganz große Hürde sein. Fangen wir nochmal an mit meinen Themen, die ich hier vorbereitet habe für heute. Und zwar geht's los. Ach, der Horst Halske meldet sich auch gerade, hat ja auch ein Buch gewonnen, genau. Also schaut einfach nach, wenn ihr einen Kommentar geschrieben habt auf Instagram oder auf YouTube oder mir eine Mail geschrieben habt. Ihr seid alle eventuell gezogen worden. Also 5 plus 1, 6 Stück insgesamt haben ein Buch gewonnen. Und die Verlosung, die war live heute um 16 Uhr und ihr könnt sie euch noch ansehen. Ist also verfügbar auf dem YouTube-Kanal. Genau, das war ja auch hier meine Überleitung zu dem Thema mit dem Bild, dass ich das auch nicht vergesse. Und ja, 70 Kommentare waren in der Lostrommel, also war ja dann doch gar nicht mal so hochwahrscheinlich, dass man da gezogen wird. Das war schon anders, ne? Wenn da jetzt nur 10 Leute mitspielen, ist die Wahrscheinlichkeit eben einen Tick höher. Und hier ist ein Screenshot von unserer ja, legendären Verlosung, die vorhin stattgefunden hat. Wie gesagt, kurz und knapp haben wir uns da eingefunden. Ich habe noch eine Lampe aus dem Keller geholt, dass wir da ein bisschen Licht haben, weil es ja so früh schon dunkel wird. Ich hätte eigentlich noch ein Mikro gewollt, ein extra Mikro, weil man eben sie auch schlecht verstanden hat. Und was auch noch ein Game Changer gewesen wäre, wenn wir statt einen orangenen Stift einen schwarzen gehabt hätten, einen dicken schwarzen, den man dann hier, wenn man dann die Namen hier besser gelesen hätte, ne? Hätte man besser sehen können, die Namen. Aber gut, ging auch so, hat auch so geklappt. Ja, ich habe Post bekommen. Einfach mal so, ja, ohne Ankündigung. Ich muss aber auch sagen, ich wurde angeschrieben als Honorarberater, ne? Also es war jetzt keine Post, die jetzt mir privat zugestellt worden ist, sondern es war oben ganz klar zu sehen, dass ich als Honorarberater angeschrieben worden bin. Und solche Dinge gucke ich mir ja auch dann gleich an. Das kam vor ein paar Tagen. Und zwar handelt es sich um einen Anbieter namens www.zinsstark.de. Ja, und da ich ja praktisch so immer als Verbraucherschützer auch aktiv bin, also ich habe den Verbraucherschutzhut immer auf, habe ich mir gleich gedacht, was steckt denn jetzt da dahinter? Ne? Zinsstark.de, drunter steht noch zugelassen und beaufsichtigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Also ich weiß, dass die BaFin sich da ungern vor den Karren spannen lässt, von wegen hier BaFin geprüft und hier, ne, soll nicht so klingen, als wäre das dann irgendwo auch von der BaFin in der Form geprüft, dass es was Gutes ist, ne? Das ist nämlich überhaupt nicht der Fall. Die BaFin hat gewisse Kriterien. Wenn man die einhält, dann kann man sein Angebot platzieren. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, da hat sich die BaFin in keinster Weise irgendwo jetzt da positioniert, ne? Mit diesem, ja, wir sind zugelassen, ne? Das ist das Minimum, was man im Prinzip bringen muss. Und dann darf man eben so ein Angebot platzieren, ne? Und hier geht es um ein Wertpapier mit bis zu 10% pro Jahr, Festverzinsung und Laufzeit von bis zu 48 Monaten, Investitionen in der Regel in einem Rahmen von 1.000 bis 25.000 Euro. Und da bekommen ja einige schon leuchtende Augen. Ne? Wenn man jetzt hier 10% liest, ne? Von der Betragshöhe auch eher niedrig, überschaubare Laufzeit, ne? Und warum soll ich hier 3 oder 4% akzeptieren, wenn ich auch 10% bekommen kann? Ne? Jetzt wissen wir natürlich, es gibt immer ein Risiko, ein hoher Zins ist auch irgendwo ein höheres Risiko da. Man kann vielleicht noch sehen, hier unten 5% für Partner, das wäre dann in dem Fall ja wahrscheinlich ich. Also ich bekäme dann, wenn ich jetzt hier Partner wäre, was ich natürlich nicht bin, bekäme ich hier auch noch eine Provision von 5%. Und nur mal kurz auf die Seite geschaut, so sieht die aus. Ja, gemeinsam zinsstark investieren und hier unten ist so ein Projekt, ich will auch ganz kurz noch drauf eingehen. Ne? Am Ende ist es so, man muss sich immer die Frage stellen, und das kommt oft zu kurz, die ganz einfache Frage: Wer kriegt mein Geld? Ja, wer kriegt mein Geld? Und wie sicher sieht es bei dem aus, dass er mir das Geld nochmal zurückbezahlt? Eine ganz einfache Frage. Und wenn man jetzt hier draufklickt, ist das Typische, man bekommt erstmal ganz viele Informationen. Ne? Hier ist noch einer, der mir irgendwas erzählt, ne, zu dem ganzen Thema. Brauche mich gar nicht zu so interessieren, was der mir erzählt hier. Ne? Ich sehe schon, ich bin ein bisschen groß im Bild. Vielleicht mache ich mich einfach mal kurz raus aus dem Bild. So. Ne? Also hier erzählt mir einer irgendwas. Und dann geht es hier weiter. Und ich weiß nicht, ob euch das jetzt hier auch auffällt. Bei dem Logo, Zinsstark, musste ich sofort an eine sehr moderne Bank denken. Ich weiß nicht, ob er da auch jetzt dran denkt. Ich schaue noch mal kurz in den Chat. Genau, aus Saarbrücken, der Refrus, jetzt herzlich willkommen. Und der Hartmut schreibt, bei diesem Volumina müsste es doch GmbKH heißen, ne? Also keine Haftung. Ja, nee, ist schon eine GmbH. Aber die Frage ist halt, wie sicher ist das, ist mein Geld dort? Und ich will euch nur ganz kurz mal zeigen, wo ihr drauf schauen müsst, um in aller Kürze und schnell festzustellen, ist es was. Die Zeit müsst ihr euch dann nehmen, wenn überhaupt das in Frage kommt. Und zwar kann man jetzt hier, also ganz viele Bilder, ne, und die Leute, die da mitmischen, ne, hat mich alles nicht zu interessieren. Ne? Die ganzen Logos, alles schön und gut. Auch die Zahlen der Vergangenheit sind erstmal nebensächlich, ja, 10%, hier steht es nochmal, 6 Millionen ist das Emissionsvolumen, die Zinstermine und so, alles schön und gut, aber nicht so wichtig. Jetzt ist es hier aber interessant, ein Informationsblatt, ein Wertpapier-Informationsblatt. So, und da, was lese ich denn da alles? Erstmal ist das ja schon immer so schön vielleicht zu lesen, ja, weil alles sehr klein oder eng gedruckt ist, aber das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, weil da zumindest jetzt dann das drinsteht, was wichtig ist. Ne? Also hier, dass man eben ein Nachrangdarlehen hat, ist grundsätzlich Bestandteil. Ja, dann haben wir noch verschiedene andere kleine Details, die vielleicht später dann noch nicht mal so kleine Details sind, wie zum Beispiel ja Geschäftsrisiko des Emittenten, sollte man auch mal durchgelesen haben. Ja, das ist vielleicht schon, das ist alles nicht mehr Werbung, ne? Das ist alles nicht mehr im Marketing-Sprech geschrieben. Das ist knallharte Fakten, da darf man nicht drumherum reden. Ne? Da geht es wirklich um das konkrete Risiko. Was ich auch noch hier interessant fand, das war die Passage, ja, Kosten und Provisionen, auch das immer super spannend und interessant. Es war da noch eine interessante Passage dabei. Na, wo ist er denn jetzt? Da haben wir noch ein paar Geschäftszahlen. Aber so tief ins Detail muss man gar nicht gehen. Es ging da eher um gewisse Fremdinteressen. Nachrangrisiko haben wir hier. Dass es da grundsätzlich auch Interessenskonflikte geben kann, steht also auch hier drin. Aber ich finde es jetzt im Moment nicht. Vielleicht bin ich auch blind. Wie gesagt, das ist jetzt alles auch nicht so dramatisch wichtig. Nee, da war es vielleicht im anderen Papier. Anleihebedingungen. Irgendwo waren noch die Interessenskonflikte, die durch die Geschäftsführer auch da sind, ne, durch irgendwelche Verflechtungen. Auch das klingt erstmal vielleicht nebensächlich, aber kann eben dann am Ende doch ein ganz wichtiger Bestandteil von dieser Anlageform sein. Und am Ende, wenn man sich alle Risiken angeschaut hat, kann man auch zu dem Schluss kommen, ja, dass man sagt, okay, ich habe alles gelesen, bin mir über alles im Klaren, also eine bewusste Entscheidung unter Berücksichtigung aller Risiken und dann zu sagen, okay, ich mach's, ja, weil 10% ist ja auch nicht wenig. Und das ist klar, man muss ein Risiko eingehen. Wichtig ist halt, man muss es kennen, das Risiko. Und man soll es nicht unterschätzen und nicht übersehen. Und Risiken haben alle Anlagen und man muss einfach damit dann auch klarkommen. Einen gewissen Anlagehorizont mitbringen, das ist alles sehr wichtig. Ja, jetzt hätte ich noch ein anderes, genau, das habe ich vorher noch gar nicht jetzt abschließend gesagt, an was mich das erinnert. Und da habe ich es auch schon gelesen im Chat, dass mich das an das Logo von Trade Republic erinnert. Ganz genau. Ne? Und das hat auch hier der Didymos wahrscheinlich gemeint mit TR, ne? Trade Republic. Genau das war auch, was ich gedacht habe, wo ich dieses Logo sah. Das sieht doch verdammt ähnlich aus wie Trade Republic. Ja, das hier, ne? Also hat mich sofort an die erinnert. Und das hier ist ja meistens ein gewisser Grund. Ja, die Doku wurde heiß diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr sie alle schon gesehen habt. Man kann sie sich anschauen. Die Dokumentation über die Milliardäre, die in Deutschland leben. Erstmal müssen wir ja auch froh sein, dass wir Milliardäre haben in Deutschland. Die sollten ja dann auch idealerweise viele Steuern zahlen. Der Aufreger war eben auch unter anderem, dass es eben offenbar Kanzleien gibt, die es schaffen, das zu versteuernde Zinsniveau von Kapital auf 1% zu reduzieren, was erstmal nur eine Behauptung ist. Wir können es ja jetzt nicht überprüfen. Weitere Information war auch interessant mit der Milliardärsliste. Und zwar, ich bin hier so groß, mit der Milliardärsliste, die hier zu sehen ist. Und mir war das neu, dass die Quants eben nicht die Reichsten in Deutschland sind, ne? Also die BMW-Erben hier, sondern noch eine andere Familie, die Böhringer und von Baumbach, die Familie. Also ne? Wer das noch nicht wusste, jetzt wisst ihr es, da gibt es noch eine Familie, die ist noch um einige Milliarden reicher, nämlich um ca. 10 Milliarden. Unternehmen ist die Böhringer Ingelheim. Und ja, die verdienen offenbar gutes Geld. Ich weiß jetzt gar nicht noch, was die machen, aber erscheinen normalerweise nicht auf den Listen der reichsten Familien, weil die das gerichtlich untersagt haben. Und jetzt das ZDF das zwar hier abdrucken kann, aber in der normalen Liste, die immer wieder abgedruckt wird, von wer macht das immer, da waren die eben nicht drin. Wo man normalerweise eben so kennt, diese Liste der Reichsten. Ja. Hat die Dokumentation, haben das die meisten gesehen? Auf jeden Fall interessant. Die Dokumentation in der ZDF-Mediathek geht ein Stück länger wie die hier auf YouTube. Geht ein paar Minuten länger. Weiß gar nicht genau warum. Ich habe sie auf jeden Fall auf ZDF geguckt und da war es schon interessant. Es gab noch einen weiteren Aufreger bei dem Ganzen. Und zwar, hier, die Finanzwende schreibt es auch auf X. Woher die Aufregung? Es geht vor allem um die Stelle am Ende. Ne? Und dort gibt eine Ministerialrätin aus dem Finanzministerium Steuertipps, ja, in so einer Schulung. Und zwar nicht irgendwem und irgendwo, sondern auf einer exklusiven Veranstaltung für die Superreichen. Ne? Und das ist natürlich auf jeden Fall ein Aufreger, weil hier geht es ja um jemand in einer sehr hohen Funktion, ja, von Steuergeldern bezahlte Person. Und hier ein leitender Ministerialrat hat eine besonders hervorgehobene Führungsfunktion und hat natürlich Insiderwissen, dass man ja nicht unbedingt auf diesen Veranstaltungen da preisgeben sollte. Gibt hier auch noch einen Artikel dazu. Ja, wo eben auch nochmal thematisiert wird, eine hochrangige Beamtin aus dem Bundesfinanzministerium hat als Rednerin an einer Veranstaltung teilgenommen, auf der Tipps zur Vermeidung von Steuern für sehr vermögende Menschen präsentiert wurden. So spricht die Beamtin etwa über neue Vorhaben zu Gesetzesänderungen, die Steuervermeidung erschweren könnten, doch sie beschwichtigt gleichzeitig auch die anwesenden Steuerfachleute für große Vermögen, spricht von Werkzeugkästen und davon, dass die Berater ihre Mandanten beruhigen könnten. Also es gibt ja immer noch genügend Möglichkeiten, das zu umgehen, ne, dass zumindest die sehr reichen Menschen eben diese Steuer nicht bezahlen müssen, während andere, die eben nicht diese sehr guten, teuren Berater haben, die eben sehr wohl bezahlen müssen. Ne? Das ist natürlich ganz klar, dass das eine ungerechte Sache ist. Ja, Nachfragen an das Bundesfinanzministerium zum Auftritt der Beamtin, etwa zur Genehmigung oder zu einem möglichen Honorar, weil es wird ein Honorar gegeben haben, das ist ziemlich klar, blieben bislang unbeantwortet. Okay, der Mr. Frankie schreibt Böhringer Chemie, also er schreibt was zu der reichsten Familie Deutschlands. Und der Obefritz hat es auch gesehen, die Dokumentation, ich glaube sogar als einer der ersten. Ne? Also er hat mich auf jeden Fall auch auf die Dokumentation aufmerksam gemacht, in der Telegram-Gruppe, in die ihr auch gerne kommen könnt. Die ist unten verlinkt, da tauschen wir uns auch unter den Tagen mal aus, wie es halt so gerade kommt. Ne? Und jetzt kam der Tipp auch zu der Dokumentation von dem Obefritz. Der Dan Holiday schreibt hier was, mal nebenbei, Herr Schwarz wohnt Luftlinie 200 Meter von mir entfernt und er wohnt völlig unspektakulär, ganz im Gegensatz zu den ganzen Möchtegerns da draußen. Ja, guter Hinweis, also einige der sehr, sehr reichen Menschen leben eben auch sehr unspektakulär, ne? Lassen es eben nicht so raushängen, haben die auch gar nicht notwendig und ihr wisst ja, ich habe früher in der Bank gearbeitet. Und auch in den Abteilungen für die vermögenden Kunden. Und ich kann euch auch bestätigen, die bei uns in die Bank kommen, die das sehr raushängen ließen, waren nicht die wirklich Reichen. Ne? Die wirklich reich waren, die waren bescheiden, die kamen sehr unscheinbar rein und haben es definitiv nie wirklich raushängen lassen. Ne? Und das wird auch gerade bei diesen extrem hohen Vermögen, bei diesen Familien, die extrem hohe Vermögen haben, wird das ganz genauso sein. Also danke für den Hinweis. Obi Fritz schreibt dann noch, und es ging auch am Rande darum, dass die gleiche Beamtin schon ein Gesetz zwecks Steuerschlupfloch beteiligt war. Ah ja, okay. Siehst du, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Gibt es keine Compliance-Regeln beim Staat? Sollte es eigentlich schon geben, ne? Gehe ich mal schon von aus, dass man das normalerweise irgendwo anmelden müsste. Es war ja auch irgendwie die Rede davon, es wäre nichts, was mit dem Wissen aus dem Beruf zu tun hat, aber das kann man ja nicht wirklich vermeiden in dem Moment. Ja, und hier gibt es noch einen weiteren Tweet von der Finanzwende, die natürlich da drauf schaut, ne? Also wirklich gut, dass es die gibt. Denn die Ministerialrätin und ihr Auftritt sind offenbar kein Einzelfall. In der Steuerabteilung des BMF gibt es mehrere BeamtInnen, die ihr Einkommen mit lukrativen Nebentätigkeiten aufbessern, wie der Spiegel schreibt. Also es scheint gang und gäbe zu sein. Offenbar sind die Gehälter ja so schmal, dass man sich da noch was dazu verdienen muss. Oft ist es halt so, man sieht, die Kollegen machen es auch, ja, verdienen sich da noch ein schönes Zubrot. Da denkt man sich, ja, könnte ich doch eigentlich auch tun, ne? Also so geht das ja meistens irgendwie los. Und wenn dann keiner was dagegen tut, wenn es keine strengen Regeln gibt, dann fällt es eben erst dann auf, wenn es ja, groß in die Öffentlichkeit kommt, ne, durch die Medien. Also muss man wirklich sagen, und auch nochmal an alle, die vielleicht immer sagen, ja hier, die Sender sind da irgendwie fremdgesteuert, ja, die werden alle geschmiert, ist ja hier in dem Fall definitiv nicht so, ne? Also das ZDF geht genau dahin, wo es für viele sehr unbequem ist, wo es für viele sehr mächtige, reiche, einflussreiche Personen in Deutschland unangenehm ist, ne? Da gehen die hin. Und das finde ich erstmal gut. Das ist der Auftrag der öffentlich-rechtlichen, ja, der Medien. Und in dem Fall ist das doch auch alles super gelaufen. So, ja, und da, was kann man tun dagegen? Also die Finanzwende hat da eine Petition gestartet, Steuerprivilegien kippen. Ne? Da kann man sich, wenn man will, dran beteiligen. Hab da, glaube ich, das müsste doch auch ein Link sein, ja genau. Also guckt euch gerne mal an, ob das was ist, wo ihr sagt, da wollen wir uns dran beteiligen. Kannst euch hier mal gerne in den Chat rein geben. Okay. Ja, zum Thema Vermögensverteilung, da würde ich auch mal gerne mit jemand reden, der dann Überblick hat, ne? Weil es gibt da immer unterschiedliche Aussagen dazu. Ist es jetzt so, dass immer mehr oder immer weniger immer mehr haben und das eben ungerecht ist? Oder gibt's da eigentlich, ist das eigentlich schon immer so gewesen? Hier von der Finanzwende wiederum gibt es da eben auch noch einen Artikel dazu. Und die schreiben, die extreme Vermögensungleichheit in Deutschland birgt den Sprengstoff, unsere Gesellschaft zu spalten und der Wirtschaft zu schaden. Trotzdem erfährt die Vermögensungleichheit viel weniger Aufmerksamkeit als etwa die Einkommensverteilung. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Dabei wäre dies dringend nötig. Denn während der Gini-Index, und dieser Gini-Index misst die Ungleichheit von Vermögen, wie das verteilt ist, wie ungleich das verteilt ist. Ein Gini-Maß von 1 würde bedeuten, die Reichsten haben alles und der Rest hat gar nichts. Also das wäre die extremste Ungleichverteilung, die es gibt. So, und hier ist es so, denn während der Gini-Index für Einkommen nach Steuer- und Transferleistungen hierzulande bei etwa 0,3 liegt, liegt der bei Vermögen bei etwa 0,83. Also ein sehr, sehr hoher Gini-Index, fast Richtung 1 gehend schon. Damit erreicht Deutschland in puncto Vermögensungleichheit einen unrühmlichen Spitzenplatz unter den Demokratien dieser Welt. Also, ne, wir reden da schon über einen besonderen Unterschied und wir vergleichen uns da mit relativ vielen Ländern. Ich habe da auch mal jetzt schon längere Zeit hier aber was gefunden, was zumindest der These entgegensteht, dass das immer schlimmer wird. Ne? Also wir haben jetzt hier einen Gini-Index, der eben diese Ungleichheit des Vermögens misst, von 1820 bis 2020. Und wir sehen, der stieg zwar hier stark an, von 1820 an bis 1900 auf ein Maß von 0,72 und hat sich bis 2000 auch nicht erhöht. Ja, also blieb immer bei maximal 0,72, war zwischenzeitlich auch mal tiefer, diese Ungleichverteilung. Und hat sich dann seit 2020 sogar nochmal reduziert auf 0,67, ne, der Gini-Index weltweit, ne? Also Deutschland ist da offenbar die Ausnahme. Das würde zumindest jetzt dem entgegenstehen, dass man sagt, es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer, ne? Also da muss man immer die Kirche im Dorf lassen. Und ich brauche halt jemanden, der vielleicht da Experte ist, aber der nicht politisch irgendwo steht. Das ist das Entscheidende. Weil nur so bekomme ich ja da auch wirklich die ungefilterte Meinung. Ja, der Obi Fritz schreibt, vielleicht wäre Gerhard Schick interessiert an einem Gespräch mit dir. Ich habe tatsächlich schon vorgefühlt, und zwar heute erst, habe eine Mail geschrieben mit zwei Anmerkungen. Einmal zu dieser Petition habe ich geschrieben, die sollten in dieser Petition klarstellen, nochmal klarer stellen, dass es da nicht um den normalen Steuerzahler geht, sondern um die wirklich, um die Top-Vermögen. weil sonst hat jeder, der da mitmacht, vielleicht Angst, ja, am Ende kommen sie auf mich zurück und tun mir dann die Steuern erhöhen. Und der zweite Satz war dann eben, ja, ob vielleicht mal eine Möglichkeit besteht, mit dem Gerhard Schick ein Gespräch zu führen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn das was wird. Wäre bestimmt ein interessanter Gesprächspartner. Ob das jetzt so objektiv am Ende wird, weil ja die politische Richtung ja irgendwo schon auch da ist, wird man sehen, aber ich halte ihn auch für einen sehr guten Experten, guten Fachmann, der auch Dinge gut erklären kann und würde mich sehr freuen, wäre da auch sehr geehrt, wenn das klappt und warten wir mal ab. Der Zuckerfrei Fit empfiehlt ein Buch und zwar Reich werden und bleiben von Rainer Zittelmann und der steht ja garantiert nicht auf der Seite von denen, die sagen, die Reichen werden immer reicher. Ne? Der Zittelmann war ja auch in der Dokumentation kurz zu sehen. Zeigt Verhalten von Reichen und wie man als Normalo ein bisschen davon lernen kann. Leider steht da nichts zur zunehmenden Ungleichheit. Ja, okay. Der Mr. Frankie schreibt, bei diesem Thema bewegt man sich aber auf sehr glattem Parkett. Wer steht diesem Thema neutral gegenüber? Ja. Schick Interview wird einseitig. Tja. Dann sag mir einen, der in Frage kommt, also, aber das, was du sagst, kann ich schon gut nachvollziehen und verstehe ich auch und sehe es ja auch ähnlich. Da muss man immer aufpassen, dass man keine Interessenvertreter am Ende hat und dass die das Ganze etwas zu einseitig dann eben darstellen. Sehe ich 100% genauso wie du. Okay, dann habe ich noch hier von dem DIW, ich habe da einfach mal mein Archiv ein bisschen durchgestöbert, vom DIW, Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin von 2020, eine Statistik aus einer Erhebung, wo man sieht, die geleistete Arbeitszeit pro Woche in Stunden ist bei den Millionären, ne, bei den Millionären am höchsten. Ne? Das liegt aber jetzt nach meiner Einschätzung daran, dass die erstens ja nicht arbeiten müssen. Ja, das ist schon mal ein Riesenvorteil, wenn ich arbeiten darf, weil ich will, ich muss es nicht, ich mache einfach, weil ich Lust drauf habe, dann macht es ja auch automatisch Spaß und ja, das kommt ja auch einfach auch durch den fehlenden Druck in dem Moment. Ich kann mir das aussuchen, was mir eben Spaß macht und am Ende muss ja jeder irgendwie seinen Tag rumbekommen, ja, und dann macht man eben irgendwas, was man gerne macht und am Ende noch ein bisschen Geld dafür bekommt und dann hat man eben mal ruckzuck 46,9 Stunden Arbeitszeit in der Woche gearbeitet, ja, nicht wirklich malocht. Malocht wird eher hier unten, ne, wo man dann sagen muss, ja, da gehen ja auch viele arbeiten, die haben null Bock. Was ich extrem bedauere, was für mich die absolute Höchststrafe ist, jeden Tag sich auf die Arbeit zu schleppen und dann 8 Stunden irgendwie abzusitzen. Ich kenne das Gefühl aus der Bank. Ich hatte nämlich das Gefühl, die 8 Stunden hier sind verlorene Lebenszeit, ne? Okay. Jetzt kleine Anekdote am Rande. Mich selbst hat es ein bisschen überrascht, wenn nicht sogar schockiert. Die Finfluencerin des Jahres, ihr wisst ja, was ein Finfluencer ist, ja, jemand, der eine entsprechende Reichweite hat, ist gar nicht wirklich definiert, ab wann das losgeht. Jemand, der sehr wohlwollend ist, würde vielleicht auch sagen, ich bin Finfluencer, weil ich ja auch mittlerweile eine ganz gute Reichweite habe. Also ich bin total happy und zufrieden. Aber es gibt auch welche, die haben Millionen Reichweite, ne? Und das sind eben auch welche, die auf jeden Fall influenzen, also beeinflussen können. Ja, und die Finfluencerin des Jahres ist die Diana zur Löwen. Und die ist ja, glaube ich, auch dem einen oder anderen bekannt, weil sie mal bei Höhle der Löwen dabei war. Und ich habe mir die jetzt, weil ich das jetzt gesehen habe, dass die Finfluencerin, also im Finanzbereich, offenbar die beste Influencerin war letztes Jahr, mal ein bisschen genauer angeschaut und mal die Stories von der geguckt und mal gesehen, wie so eine Influencerin da auch permanent irgendwelche Stories hochlädt, und was mir halt aufgefallen ist, und ich habe da auch mal gleich einen Screenshot gemacht, es wird ja auch viel Werbung gemacht, da wird ja auch Geld mitverdient, ne? Das ist ja im Prinzip der Verdienst von dem Influencer. Und ich habe gedacht, da muss doch jetzt irgendwo irgendwas von Anzeige stehen. Ja, irgendwo muss ich doch wissen, die hält das jetzt in die Kamera, weil sie das jetzt wirklich gut findet oder kriegt sie Geld dafür? Das ist ja schon ein entscheidender Unterschied. Das ist ja auch das, warum ich so streng bin. Ich selbst bin total streng. Ich mache überhaupt keine Affiliate-Links. Ja, ich habe schon drüber nachgedacht, aber ich habe Angst, dass mir das irgendwie... Erstens mal kann man es gegen mich verwenden, weil jemand behaupten könnte, ich bin nicht mehr objektiv, ja, und wenn, muss das total transparent sein. Es muss auf jeden Fall klar sein, hier könnte es sein, dass meine Meinung etwas gefärbt wird, ne? Und wenn hier gar nichts steht, muss ich ja davon ausgehen, hey, die meint das wirklich so, ne? Also da gibt's gar kein Geld, das da fließt, Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und es waren in der Story mehrere Sachen drin. Hier eine Finanzevent, wo ich mal denke, ist das jetzt was, wo sie jetzt was für bekommt? Oder macht es aus freien Stücken? Ist es ihr eigenes Event? Wusste ich gar nicht so genau. Und ein Ding war noch, da hat sie so einen Schlafanzug angehabt und hat den total gelobt, wie toll der doch ist. Und die Marke auch verlinkt, also das Konto von dem war verlinkt. Und auch da keine Anzeige. Ne? Und darunter habe ich dann geschrieben, ist das eine Werbung? Spontane Idee, einfach mal zu fragen. Ne? Weil könnte ja sein, ich bin vielleicht jetzt jemand, der interessiert ist und will einfach wissen, ist das jetzt Werbung oder meinst du das jetzt wirklich aus freien Stücken so? Und dann sagte, nein, selbst gekauft und kein Affiliate-Link. Also der Link war kein Affiliate-Link zu diesem Schlafanzughersteller, sondern das war einfach nur, ich glaube, das Konto von denen, damit die halt auch sehen, die postet was. Und dann habe ich noch geschrieben, naja, also eine reine Gefälligkeit, ne, das wäre dann wahnsinnig nett von ihr, das war jetzt ein bisschen ironisch. Und das war auch unsere Diskussion war dann auch beendet. Ne? Und mir ist nur aufgefallen, in den Stories danach war wieder der Vermerk, das ist Werbung oder ne, das ist eine Anzeige. Ne? Also das muss man ja irgendwie tun, das ist ja auch wichtig. Ne? Und das wurde halt hier schon mal komplett vergessen. Oder es war tatsächlich so, wie sie sagt. Am Ende ist es eine wichtige Information, wo fließt Geld für was. Ne? Und auch für die Finfluencerin des Jahres ist wichtig, wenn sie ihren Leuten was sagt, bekommt sie was dafür. Ne? Ich will's auf jeden Fall zumindest wissen. Eine ganz kleine Unterbrechung an der Stelle. Es geht sofort weiter. Ich will mich nur kurz bedanken, dass du den Podcast hörst und würde mich sehr freuen, wenn du den mal bewerten würdest bei Spotify oder bei Apple oder wo auch immer du den hörst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben würdest. Die würde ich auch ganz bestimmt demnächst im Podcast mal vorlesen. Außerdem kannst du mir gerne auf YouTube folgen. Da habe ich ja auch einen Kanal mit relativ regelmäßigen Inhalten und ich bin auch relativ aktiv bei Instagram. Auch da kannst du mir gerne folgen. Ich würde mich freuen. Und jetzt geht's zurück in die Folge. So, was haben wir denn hier? Genau, das ist jetzt die Sache mit den Fake-Accounts. Ne? Ich habe jetzt nämlich gesehen, zum ersten Mal auf YouTube, und da müsst ihr echt aufpassen, da hat sie einer einfach mal mein Konto kopiert. Ne? Das hier bin nämlich nicht ich. Das ist ein echter Kommentar. Ja, echter Kommentar. Und als Antwort auf den Kommentar schreibt jetzt eben dieser Fake-Account WhatsApp und dann irgendeine Nummer, ne? Sagen Sie, Max, dass ich Sie wegen lukrativer Einblicke empfohlen habe. Ich gehe mal von aus, die meisten würden jetzt schnell schalten und würden wissen, okay, das habe ich wohl nicht wirklich geschrieben, das muss ein Fake-Account sein. Aber es sah recht echt aus. Ne? Ich habe mir diesen Kanal dann auch mal näher angesehen. Also die haben komplett alles kopiert. Die hatten jetzt nur investiert in Wissen, noch hier Pünktchen dahinter gesetzt. Ne? So ein paar Pünktchen. Und schon sieht das Ding auf den ersten Blick eigentlich echt aus. Ne? Der Name war ja richtig, bis auf die Pünktchen. Ne? Also da müsst ihr halt auch immer aufpassen. Das Schöne ist hier, ich konnte das bei YouTube dann relativ unproblematisch, im Gegensatz zu Facebook, wo das ganz schlimm ist, das kriegt man da fast nicht weg. Ich melde das jedes Mal, es passiert immer wieder. Hier ging das relativ gut. Ich konnte das direkt vermerken als Identitätsdiebstahl. Und das Konto war auch jetzt, so wie ich das gesehen habe, kurz drauf weg. Ne? So muss das auch sein. Fand ich gut. Mr. Frankie schreibt jetzt noch, wie wird die Arbeitszeit von Millionären gemessen mit der Stechuhr? Ja, das sind genau die richtigen Fragen. Wie wird das gemessen? Ja, gute Frage auch. Müssten wir jetzt nochmal in die Studie gehen und sehen, wie die das erhoben haben. Ob es nach reiner Eigenaussage passiert ist oder ob man das wirklich kontrolliert hat auf irgendeine Art und Weise. Ich sage, in moderneren Unternehmen gibt es ja sowas wie eine Stechuhr gar nicht mehr. Ne? Da wird ja auch Vertrauensarbeitszeit gesetzt und meistens ja auch zugunsten des Arbeitgebers, weil die Leute eher mehr arbeiten dann wie zu wenig. War diese Diana nicht neulich bei Thomas von Finanzlos, schreibt Mr. Frankie. Das kann gut sein. Also die ist als Finfluencerin oder als Influencerin, ne, ist die erste Liga, ne? Also mit über 1 Million bei Instagram. Verdient die in Schweinegeld, kann ich euch sagen. Ne? Und da erwarte ich zumindest 100%ige Transparenz. Ich werde also, gerade weil sie mit dem Finanzbereich ja verbändelt ist, hat sie auf jeden Fall einen neuen Follower gewonnen, nämlich mich, der da ab und zu mal draufschaut, was da so läuft. Mit Trade Republic auf jeden Fall wird immer wieder mal Werbung gemacht. Also da zeigt sie auch an, dass es eine Anzeige ist. Und keine Ahnung, was da an Geld fließt, aber es wird nicht wenig sein. Im Finanzbereich ist es halt auch sehr lukrativ als Finfluencer, weil das Vertrauen im Finanzbereich ist viel wert und wenn jemand sich Vertrauen aufbaut, kann das auch teuer verkaufen in dem Bereich, ne? Also wenn das, letztlich ist das eine sehr lukrative Nische für jeden Influencer, der Finanzbereich, weil Vertrauen ist, ja, man braucht Zeit, bis es aufgebaut ist und man kann es auch schnell wieder verlieren. Und ein Anbieter kann sich halt mit viel Geld Vertrauen erkaufen auf die Art und Weise, ne? Wenn ich euch irgendwas vielleicht jetzt sehr stark nahe bringe und bezahlt werde dafür, ist es natürlich so, dass es vielleicht der eine oder andere in Erwägung ziehen würde, weil er eben mich nach langer Zeit ein bisschen kennengelernt hat und jetzt eben der Meinung ist, Vertrauen ist gerechtfertigt. Ne? So soll es ja auch sein. Man muss sich das verdienen und auch erhalten. Die kam da nicht besonders sympathisch rüber, schreibt der Mr. Frankie, die Diana bei Thomas von Finanz. Also da will ich jetzt gar nichts zu sagen, guckt euch die gerne mal an, die ist halt so eine typische Influencerin, würde ich sagen, ne? Die weiß genau, was sie wie filmt, ne? Und kann sich immer gut in Szene setzen und zückt auch bei jeder Gelegenheit die Kamera, also da kann man wirklich alles verfolgen, was die so am Tag macht und ja, es ist ja auch ein lohnenswerter Job, aber so angenehm ist es wahrscheinlich auf Dauer auch nicht. Ja, ich habe jetzt hier mal eine Umfrage gemacht bei X, das ehemalige Twitter, ne, und wollte halt mal wissen, seht ihr irgendwo jetzt eine Konkurrenz kommen? Weil es gibt ja Mastodon, es gibt Blue Sky und es gibt seit ein paar Tagen auch Threads. Also TH ist hier wichtig, Threads. Und das ist so ähnlich gemacht wie X, Twitter, ja. Und ich finde es auch gar nicht schlecht, ich bin da ja auch schon aktiv, das ist eben Instagram, ne? Und dann kann man von Instagram aus mit seinem gleichen Account ein Konto bei Threads starten und dann ist es halt auch so wie bei Twitter, so Kurznachrichten, ne? Und ja, also schauen wir nochmal rein, wie es da aktuell aussieht in der Umfrage, da haben ein paar mitgemacht und geht auch genau in die Richtung, wie ich persönlich auch glaube. Mastodon hat keiner mehr getippt. Keiner. Gibt Mastodon noch irgendeine Chance? Kann ich gut verstehen. Sorry, die haben es echt nicht geschafft. Blue Sky war ich erst sehr erwartungsfroh, optimistisch, aber da tut sich auch gar nichts. Da fehlen auch verschiedene Funktionen, technisch nicht wirklich ausgereift. Und es ist auch keine Entwicklung zu sehen und man bringt auch nicht diese mega Geduld mit, ja. Die Leute warten doch kein halbes Jahr, bis da sich irgendwas tut. Das war die Gelegenheit, wo diese Bewegung da war, weg von Twitter, weg von Musk, weg von X. Das war die Gelegenheit. Und dieses Zeitfenster wurde jetzt bis jetzt überhaupt nicht genutzt, den Leuten zu zeigen, hier tut sich was, ne? Das ist das Neue. Also fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber immerhin 14,7% sagen, Blue Sky könnte ernsthafte Konkurrenz doch werden. 35% sagen, Threads wird das neue Twitter, das bessere Twitter vielleicht. Und 50% sagen aber, nee, keiner von denen wird's, ne? Es bleibt dabei, auch wenn es nicht mehr Twitter ist, wenn es jetzt X ist, es bleibt einfach die Plattform Nummer 1 für diesen Kurznachrichtendienst. Also nee, Kurznachrichtendienst ist, glaube ich, falsch. Kurznachrichtendienst ist es ja nicht, sondern was ist es eigentlich? Kurze Postings halt, ne? Diese Kurz... Meldungen hier. Ne? Also ich finde es schon gut. Twitter ist super oder X ist super immer noch. Ich kriege relativ schnell Informationen aus vielen tollen Quellen, weil ich mir eben eine entsprechende Timeline aufgebaut habe. Und deswegen ist es für mich schon eine interessante Informationsquelle. Aber ich werde nicht auf Dauer in alle reinschauen. Ne? Ich gucke ja in Blue Sky und Mastodon ja eigentlich auch schon nicht mehr rein. Aber ich gucke jetzt in Threads regelmäßig rein. Ich gucke weiterhin in X rein und guck mal, was sich jetzt vielleicht da durchsetzt. Weiß nicht, ob ihr da irgendwo aktiv seid, ne? Also schreibt gern eure Meinung mal in die Kommentare rein, ob ihr da euch auch schon irgendwie positioniert habt oder ob das Thema gar nicht interessant ist. Also für schnelle Informationen, ne, wenn irgendwas gerade passiert ist, ist es doch, finde ich, absolut sehr nützlich, wenn man da immer auf dem neuesten Stand dann eben ist. So. Ja, Hartwig Eigenbrot schreibt jetzt, warum nicht LinkedIn? Ja, LinkedIn ist nicht vergleichbar jetzt. Ne? LinkedIn ist wieder mehr so Facebook für Business. Ist nochmal ein anderer Bereich. Ne? Also das ist nicht dieses Kurze, das sind eher wieder größere Dinger. Da schreiben ja einige so riesen Texte rein bei LinkedIn. Dieses Kurze war ja im Prinzip auch immer das Besondere an Twitter. Es war ja immer begrenzt. Die Zeichenanzahl war ja begrenzt auf, ich weiß gar nicht, 140 Zeichen oder so. Man musste sich also kurz fassen. Ne? Und dieses Kurzfassen war der Reiz von diesem Social Network, ne? Dass man eben nur kurze Dinge schreiben konnte. Ja, und wenn man eben einen entsprechenden Feed hat, hat man aus allen Bereichen halt diese kurze Information bekommen. Für nähere Informationen hätte man dann eben sich woanders informieren müssen. Hast wohl keine Praktika bei Goldman. Wie meinst du denn das jetzt, Hartwig? Schauen wir mal weiter. Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Und zwar hat der Zuckerberg, also ne, Instagram ist ja letztlich Facebook, letztlich Meta, letztlich Zuckerberg. Ne? Und am Ende ist eben Threads eben auch Zuckerberg. Also man hat die Wahl zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg, auch zwei sehr sympathische Milliardäre, ne? Die bestimmt auch ordentlich ihre Steuern zahlen, wollen wir doch mal hoffen. Zumindest mal als Privatperson. Ja, und hier fand ich ein guter Hinweis, dass er diese Threads-Accounts, also diese Konten bei Thread bei Mastodon praktisch andocken will. Ja? Und diese Interoperabilität, also dass man praktisch diese Services öffnet, Schnittstellen bietet, könnte ja alles zusammenhängen. Ja? Man könnte ja X mit Threads und mit Mastodon und mit Blue Sky alles zusammenschalten, dass das in ein Ding fließt. Das wäre die optimale Lösung, ja. Und das ist technisch machbar, aber es wird nicht gern gemacht, weil man ja im Prinzip alles will immer. Ne? Man will ja immer alles für sich. Aber er schreibt hier was Interessantes zumindest. Starting a test where posts from Threads accounts will be available on Mastodon and other services that use the ActivityPub Protocol. So, das ist halt irgendwas Technisches jetzt. Ne? Also auf jeden Fall wäre das eine schöne Sache, wenn das mal funktioniert. Er ist zumindest optimistisch, schreibt er hier. Ne? I'm pretty optimistic about this. Der Hans schreibt, hab Mastodon kurz probiert, aber wieder gelöscht. Ja, kann ich verstehen. Ja, schauen wir doch mal hier auf einen verstorbenen, uns bestimmt gut bekannten Protagonisten aus der Finanzwelt. So. Ich mache mich mal kurz hier nochmal weg. Und zwar ist es Charlie Munger. Und der hat in einem, oder in, glaube ich, in dem letzten Interview sogar, das ist abgedruckt worden im Euro. Das wurde aber im Original, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, Wall Street Journal oder so, hat er da sein letztes Interview gegeben. Wenn Sie heute als Investor anfangen würden, würden Sie irgendetwas anders machen als in den 60er Jahren? Weil er ist ja mit Warren Buffett zusammen seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich an der Börse. Ja, und die Grundlage wurde ja auch mit der Holding von Warren Buffett und von Charlie Munger gelegt mit Berkshire Hathaway, ja, als Holding, ja auch als Aktie zu kaufen. Und er schreibt auf die Frage, ja, eben was sich da jetzt seit den 60er Jahren, was er da anders macht. Ne? Und da schreibt er, damals herrschten ganz andere Bedingungen und es gab viele sogenannte Loaded Laggards, ja? Also reiche Nachzügler nennt sich das. Und ich habe auch hier mal geschaut im Internet, es gibt also auch noch so Seiten, ne, von diesen Loaded Laggards, die man dann im Prinzip ermittelt hat. Ja, also was bedeutet das, ein Loaded Laggard? Das ist die Vermögenswerte pro Aktie waren zwei- oder dreimal so hoch wie der Börsenwert pro Aktie. Ne? Also das Unternehmen war tatsächlich bilanziell mehr wert als der Wert der Aktien widerspiegeln. Ne? Was natürlich eine super Sache ist, ja, weil dann kauft man das Unternehmen halt günstiger, ja, als Aktie, wie es tatsächlich wert ist. Und was er halt auch schön schreibt, ist, also erstmal, dass Ben Graham das ja ihnen beigebracht hat, ne, diese günstigen, unterbewerteten Aktien zu kaufen. Nach der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren konnte man etwa 40 Jahre lang so investieren. Schöne Zeit, ne? Gab es auch kein Internet, so Computer, alles war nicht so vernetzt wie heute. Und er schreibt deswegen ja auch, jetzt ist das nicht mehr so einfach. Ja, wäre ja schön. Heute müssen Anleger in einige wenige Aktien einsteigen, deren Bewertungen weit über dem Durchschnitt liegen. So, sie investieren in Unternehmen wie Apple und Alphabet, nur um mithalten zu können, denn sie wissen, dass ein Großteil der Gewinne am Aktienmarkt von diesen wenigen Top-Aktien erzielt wird. Ja, das ist auch so ein bisschen die Bestätigung, dass der große Erfolg auch von Warren Buffett und von seiner Holding auch ein bisschen aus der Vergangenheit her rührt. Die Märkte sind effizienter geworden. Es ist immer schwieriger. Man kann ja heute auf Knopfdruck, könnte man sich jetzt die Aktien anzeigen lassen, die unterbewertet sind. Alle würden sie kaufen und weg wäre der Vorteil. Also ist ja diese Arbitrage. Sobald irgendwo eine Fehlbewertung ist, wird das der Markt sofort korrigieren. Und deswegen ist es einfach auch schwer, mit Einzelaktien da langfristig besser zu sein wie der Durchschnitt. Obi Fritz schreibt auch was Interessantes jetzt. Will nicht die EU erzwingen, dass die Interoperabilität erreicht werden muss? Ist mir jetzt nicht bekannt, dass das jetzt auch für sowas wie Messenger-Dienste beispielsweise, könnte ja auch WhatsApp oder was betreffen, ne? Also WhatsApp, dass eben auch Telegram oder eben, was gibt es noch, Signal oder gibt ja mehrere Messenger-Dienste. Und klar, der am verbreitetsten ist, nimmt den ganzen Markt. Weil alle, die ja möglichst viele erreichen wollen, gehen ja immer zum Platzhirsch. Ja? Das ist dieses The Winner Takes It All Prinzip. Das könnte man aufbrechen, auch im Messenger-Bereich, wenn es das gäbe, ne? Wenn man das erzwingen würde. Bin ich gespannt, ob das kommt. Ne? Ich meine, das ist auch ein großer Eingriff in den Markt. Sollte auch jeden, der Aktien hat von den entsprechenden Unternehmen, interessieren, weil das natürlich einen riesen Wettbewerbsvorteil zunichte machen würde. Also ich wüsste davon nichts. Kurze Info zum Patreon-Account. Also schaut euch das gerne mal an. Ich bin auch bei Patreon aktiv. Und ich habe jetzt mal überlegt, die nächsten Zeit, was da so an Inhalten kommt. Zum Beispiel schauen wir uns aktuelle Fondspolicen an, die mir vorliegen. Wie sehen die aus? Wie funktionieren die? Wo sind die gut? Wo sind die schlecht? Ich kann mal kalkulieren, welche Fondspolice tatsächlich rechnerisch lohnend wäre. Will ich da auch demnächst mal was einstellen. Und wir schauen uns echte Private Banking Depots an. Was ist da so drin? Ja, ich meine, am Ende ist die Erkenntnis, die kochen nur mit Wasser. Teilweise ist das Wasser auch gar nicht so klar und so genießbar. Also schauen wir uns auch tatsächlich mal an dort. Ja, und es gibt nächstes Jahr auf jeden Fall Wissensevents online, aber auch vor Ort. Es sind schon einige in der Pipeline und da wird es auf jeden Fall nennenswerte Rabatte geben für alle Patreons. Und am Ende ist auch so, jeder Patreon bekommt eine Gratistasse und ab 2 Monaten Mitgliedschaft kriegt er auch, wenn er will, ein signiertes Gratisbuch. Ihr könnt für 10 Euro, rund 10 Euro im Monat Patreon werden, also in diesen geschlossenen, exklusiven Bereich gehen. Und ihr könnt sogar 7 Tage lang kostenlos da mal reinschnuppern. Also es sind viele Inhalte, es sind auch schon einige dabei. Schaut es euch mal an. Ja, da habe ich noch was gefunden im aktuellen Euro-Heft. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. KGV ist ja schon ein gutes Signal, um einen Markt zu bewerten. Ist er jetzt teuer, ist er nicht so teuer? Weil das Kurs-Gewinn-Verhältnis eben ausdrückt, wie oft oder wie viel Jahresgewinn steckt im aktuellen Kurs. Ne? Und wenn eben ein sehr hohes KGV drückt eben aus, dass sehr, sehr viele Jahresgewinne da drin stecken, während ein etwas geringeres KGV eben für günstige Kurse spricht. Und wir sehen halt hier, MSCI Europe ist deutlich günstiger. Da ist ein KGV von unter 13 im Moment im Vergleich zum KGV von MSCI World oder MSCI oder S&P 500. Ne? Also die sind beide wesentlich teurer bewertet wie Europa. Liegt, vermute ich jetzt mal, an den Technologiewerten, denen eben ja auch noch sehr starkes Wachstum irgendwo zugesprochen wird und sehr starkes Wachstum würde ein höheres KGV am Ende rechtfertigen. Ne? Also das heißt, die wachsen da rein sozusagen. Ne? Aber trotzdem ist Fakt, dass aktuell Europa da ein bisschen günstiger bewertet ist. So, da habe ich noch einen schönen Kommentar gesehen. Und zwar von dem, naja, der Name ist jetzt nicht so sehr leicht auszusprechen, User WS6PT3JX3R hat da mir ein schönes, positives Kommentar geschrieben. Er freut sich sehr, dass es sie gibt. Oder? Das ist sehr nett von ihm und dass sie so neutrale Videos machen. Ja, also wenn jemand sieht, ist er meistens dann auch schon öfters mal einen Tick älter. Ja, ihr müsst mich also keinesfalls siezen, aber es wurde hier gemacht. Ne? Und er schreibt ja auch von sich, dass er schon längere Zeit Anleger ist und eben auch schon vor vielen Jahren angefangen hat. Er schreibt hier, ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen Mitte der 60er Jahre. Damals waren ETFs noch gar nicht vorhanden, zumindest für Privatanleger, das stimmt natürlich. Aktien hatten sowieso den übelsten Ruf. Habe dann Ende der 80er in Fonds kleine Beträge investiert, ne? Immerhin schon so früh. Vorsicht war ja angesagt, später in einer vorgebundenen Lebensversicherung. Eine reine Kapitalversicherung war schon out, aber auch die vorgebundenen sind in vielen Fällen eher schwach. Dann nochmals später in weitere Fonds. Was blieb einem damals zur Auswahl? Und das ist das, was wir heute haben, ne? Also wir haben eine Informationsgesellschaft. Damals kein Online-Banking, keine Infos zum Thema Aktien, Kurse aus der Tageszeitung, sogenannte Finanzberater, Verkäufer, Banken und Vergleichbare. Nicht so einfach wie heute und keine so einfachen Finanzbildungsmöglichkeiten. Siehe Ihr Video. Heute ist das vollkommen anders. Ja, schreibt er hier. Sie haben einen tollen Kanal, den ich gern abonniert halte. Ja, Sie nehmen die Lupe mal in die Hand. Danke. Ja, also ich sage auch danke für dieses nette Kommentar, für dieses ausführliche Kommentar. Freut mich sehr und motiviert mich eben auch, mit dem Kanal weiter auf Kurs zu bleiben. Was die Informationsmöglichkeiten angeht, absolut richtig. Nur hier ist manchmal auch das Ganze ein Fluch, ne? Weil zu viel Informationen am Ende auch erstmal die Orientierung schwieriger machen. Und es ist ja auch eine Flut von Fehlinformationen, von Irreleitungen hier, wo man überall findet und Fallen, die gestellt werden. Also das ist ja durchaus nicht immer nur ein Vorteil, wenn da so viel auf einen einprasselt, weil man muss ja noch unterscheiden, was ist jetzt für mich überhaupt relevant, was ist sinnvoll. Ja? Und da gibt es ja mehr als genug unseriösen Kram. Ne? Und das ist dann wiederum das, was es vielleicht früher in der Form, in der Masse nicht gab. Also sehe ich jedenfalls so. Dass das entsprechend schlimmer geworden ist, viel schlimmer sogar. Dann noch einen kleinen Ausflug, der Jens Erhard. Das ist ja einer von den ganz alten Haudegen, ja, ein ganz alteingesessener, sehr erfahrener Fondsmanager, ja, seit vielen Jahren am Markt. Ganz bestimmt jemand, der auch ganz viel zu erzählen hat, ne? Also auch größten Respekt, keine Frage. Aber trotzdem muss ich ihn jetzt hier mal kurz aufgreifen und da etwas euch mal zeigen. Und zwar schreibt er aktuell, ja, die Aktienmärkte nehmen zwei schwere Hypotheken mit ins neue Jahr, also ins jetzt kommende Jahr 2024. Hohe Zinsen und geopolitische Konflikte. Tja, die Welt ist wieder mal voller Probleme, ne? Müssen wir uns auf ein ruppiges 2024 an den Börsen einstellen? Das ist die Frage, ne? Jens Erhard, das wird ein sehr herausforderndes Jahr. So, das könnte man eigentlich zu jedem Jahr am Anfang sagen. Bis in den Januar können die Kurse aus markttechnischer Sicht noch steigen. Aber wir haben 2023 die schärfste monetäre Bremsung der letzten Jahrzehnte hingelegt, also vor allen Dingen durch die gestiegenen Zinsen, war aber auch schon 2022 so. Das wird sich erst 2024 richtig negativ in den Unternehmensgewinnen niederschlagen. Ich rechne in Europa und in den USA mit einer Rezession. Dann kommen auch die Aktienkurse noch mal zurück, schreibt er. Aber im Januar noch nicht, ne? Also da bin ich immer sehr skeptisch, wenn jemand so sehr ins Detail geht, ne? Ich will dann da einfach nochmal kurz erinnern an das Jahr 2023, das ja jetzt langsam zu Ende geht. Schauen wir mal ganz zurück an den Anfang. Das hier ist aus Anfang des Jahres, ja, also Januar, ganz früh im Januar. Fällt der DAX auf 10.000 Punkte? Experten wie Jens Erhard warnen. Da ist er wieder, der Jens Erhard, ne? Viele Finanzexperten sehen sich durch den positiven DAX-Start im Jahr 2023 bestätigt, weil es ging ja im Januar schon ganz gut los. Doch einige seriöse Profis wie Jens Erhard und die Sentix-Strategen senden deutliche Warnsignale. Jens Erhard wittert ebenfalls schwere Monate für die Börsen. Ne? Der Gründer der Vermögensverwaltung erwartet die BES sowohl in den USA als auch in Europa, also ne, fallende Kurse. So, hat sich im Prinzip ja nichts geändert, nur dass das Jahr, das wir jetzt so langsam beenden, gemeinsam, doch nicht so schlecht war. Ne? Sein Fonds hat sich entsprechend auch schwach entwickelt. Ne? Das ist der Jens Erhard Dividende und Substanz. Könnt ihr euch hier bei Vorwerk auch anschauen. Ich habe mir hier mal explizit ein Jahr jetzt angeschaut, ne? Weil er war ja so skeptisch. Und wir sehen, dass derjenige, der jetzt vielleicht einfach den MSCI World gekauft hätte und sich nicht um diese schlechten Nachrichten geschert hätte, ja, gehen wir noch aus dem Bild mal raus. Hier, ne, Riesenunterschied zwischen MSCI World und seinem Fonds, wo er wahrscheinlich sehr vorsichtig agiert hat. Und das war eben zum falschen Zeitpunkt. Ja, dann hat jetzt noch die DZ-Bank fürs neue Jahr noch so ein paar Risiken definiert. Ne? Und zwar haben sie jetzt gedacht, okay, wir nehmen einfach mal die sieben Ts. Ja, das passt gut. Also Teheran zum Beispiel eskaliert, steigende Energiepreise, fallende Bundrenditen. T wie Treasuries, Zinsanstieg wegen Nachfrageeinbruch bei US-Staatsanleihen. Das ist halt auch ein Risiko, klar. Ja, steigende Zinsen sind immer schlecht für die Märkte, für die Wirtschaft. Trump kehrt zurück ins Weiße Haus. auch ein Tee. Dann Trade-Konflikt, angespannte Handelsbeziehungen vor weiterer Verschärfung, könnte auch ein Risiko sein. Taiwan versus Peking, militärischer Konflikt mit und um die Inselrepublik. Tiefer Winter, auch nochmal ein Tee. Gasmangellage, Reloaded. Und dann noch ein Tee für Trennung, Ampelkoalition in Deutschland vor dem Aus. Könnte aber auch eine gute Nachricht sein. Okay, ja, zum guten Schluss will ich nochmal jetzt auf eine Sache hier zurückkommen. Ich habe ja so viele Kommentare bekommen für dieses Video, ne? Träumereien in der Bitcoin-Doku Human B. Die Reise aus dem Kaninchenbau in die Realität. Das war jetzt mein Titel, ne? Hab ich bezogen auf diese Doku Human B. Die war aus meiner Sicht auch zu einseitig, ne? Das war eine reine Bitcoin-Werbeveranstaltung. Hatte auch nie den Anspruch, dass es da kritisch dran gehen. Das war von Anfang an klar. Und ich habe das eine und das andere kommentiert, habe da eine Flut von Kommentaren schon gelöscht, weil die einfach zu, also das war keine Kritik, das war einfach nur Beleidigung. Ja. Also viele Bitcoin-Fans haben mich da massiv angegriffen. Ich habe auch im Nachhinein feststellen können, dass ich da in irgendeiner Telegram-Gruppe auch erwähnt worden bin. Und daraufhin haben die sich wie ja so ein Schwarm mit Stechmücken auf mich draufgestürzt, ne, und versucht mich da ja im Prinzip zu bekämpfen, ne? Das ist ja so bei dem Bitcoin, da sind viele sehr, sehr enthusiastisch. Und jetzt habe ich wieder einen aktuellen Kommentar bekommen, nach langer Zeit mal wieder einen, weil jetzt wird es halt ruhiger, ne? Ist ja klar. Er schreibt hier, der My Mixture, keine Ahnung, aber das Maul offen, ne? Geht ja schon gut los, ne? Also ist ja nicht gerade der beste Stil, ne? Aber es wird ein bisschen besser. Ich würde mich wirklich mal zuerst mit dem Thema beschäftigen. Dann kann man mitreden. Die Frage ist immer, was bedeutet jetzt beschäftigen? Ne? Dann, naja gut. Alles, was Sie hier bringen, zeugt von Ihrer Unkenntnis. Aber gut, bei mir hat es auch gedauert, bis ich aufgewacht bin. Ja? Also er hat die Erleuchtung. Ja, wieso? Ne? Also er hat die Erleuchtung. Und ich habe mich halt einfach mal jetzt dann mich nochmal auf diesen Kommentar geäußert und habe gesagt, ja, dann nenn mir doch mal einen Punkt, wo ich jetzt klar falsch liege. Und ich habe gerade eben drauf geschaut, ich habe jetzt eine Antwort bekommen. Und will da nur kurz mal drauf eingehen. Achso, nee, ich muss ja hier. Hier ist das Video. Ja, und hier ist der Kommentar. Und wenn er noch da ist, hier hat er dann sich nochmal ausgeladen. Also hat sich dann schon Mühe gegeben, ne? Und hat dann auch versucht, dann ein paar Punkte mal zu nennen. Und ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, aber diese einzelnen Punkte sind jetzt auch wiederum nicht so ganz konkret. Also ein Punkt hätte mir gereicht, aber den dann konkreter. Ne? Er schreibt also hier, erstens zu kritisieren, dass die Bitcoin-Community so euphorisch ist, ist ja richtig, aber jeder, der nur irgendwo investiert, Aktien, ETF, Anleihen, Immobilien, Gold, ist genau gleich. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das gleich ist. Also es gibt auch noch genügend Anleger, die ja weniger enthusiastisch sind. Das hat nichts mit Bitcoin zu tun und das soll man ihm auch nicht anlasten. Nach meiner Beobachtung sind Bitcoin-Fans aber doch ein Stück weit mehr mit ihrer Anlage da emotional dabei wie der normale klassische Aktienanleger. Okay, der Cantillo-Effekt, also wie das Geld sich dann eben nach der Geldschöpfung verteilt, ist beim Bitcoin deswegen anders, weil er eben nicht über Banken ausgegeben wird, richtig, und sich so anders verteilt, das ist richtig. Wer hat denn zuerst Zugriff aufs neue geschaffenen Euros? Okay, da hat er recht, ne? Der Bitcoin kann das ändern, das Fiat-Geld will, dass es so bleibt. Das ist jetzt eine Behauptung. Der Bitcoin kann das ändern. Da frage ich mich jetzt, ne, ganz klar, wie? Da bleibt das Ganze wieder sehr vage, ne? Der Bitcoin ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt und irgendwo sitzen die Miner ja auch an der Quelle und wie sorgen die es dafür, dass das gleichmäßig verteilt wird, ne? Also gerne, ich meine, ich beharre nicht drauf, dass ich da jetzt immer recht habe. Also ich bin auch gerne mal bereit zu sagen, ja, okay, ich bin überzeugt, ne? Aber bin ich eben noch nicht an der Stelle. Knappheit an sich macht keinen Wert, das ist ein dritter Punkt. Aber ein knappes Zahlungsmittel macht sehr wohl einen Wert, genauso wie ein knapper Wertspeicher ein Wert ist. Ein knappes Zahlungsmittel, okay, aber es ist ja noch kein wirkliches Zahlungsmittel, ne? Also Bitcoin ist ja jetzt noch für mich im Prinzip fast überall nutzlos als Zahlungsmittel. Ja, und wenn es knapper Wertspeicher ist, okay, wenn es wirklich ein Wertspeicher ist auf Dauer, ist die Knappheit durchaus ein Argument. Ja, Freiheit entsteht auch dadurch, dass ich den Wert meiner Arbeit dauerhaft speichern kann. Das kann ich auch mit anderen Dingen, aber eben auch mit Bitcoin. Okay. Den Wert dauerhaft speichern, ist halt die Frage, ist der Wert dauerhaft da, ne? Kann ja auch mal sein, dass der Bitcoin stark fällt. Dann ist mein Wert der Arbeit ja auch weniger wert. Also auch da bin ich nicht überzeugt, was verbraucht sinnvoll Strom. Das ist ein Punkt, wo ich auch, glaube ich, gar nicht noch nie wirklich so drauf rumgehackt habe, ne? Dass eben der Bitcoin viel Strom verbraucht. Es gibt Statistiken, ich glaube, die Weihnachtsbaumbeleuchtung in den USA verbraucht mehr Strom als der gesamte Bitcoin-Netzwerk, ne? Also kann man natürlich darüber diskutieren. Auch das Argument, dass regenerative Energie verwendet wird, insbesondere da beim Bitcoin, weil es eben die günstigste ist. Alles klar, da bin ich gar nicht so extrem auf dem Punkt da jetzt aus. Das ist von mir aus okay. Barmherzig ist keiner, klar, schreibt er, aber mit Bitcoin können Leute von dem Geschäftssinn auch profitieren. Es geht nicht um Barmherzigkeit, es geht um Fairness und Teilhabe. Das haben arme Menschen in dem Bankensystem nicht und Banker stellen sie ja auch gerne so dar, als wenn es reiner Altruismus ist. Also jetzt geht er wieder auf die Banker ein. Er soll aber eigentlich mir erklären, warum es eben dazu kommt, dass Armut weniger ist, ne? Ich meine, wer gibt den armen Leuten, die kein Bitcoin haben, jetzt freiwillig Bitcoin, damit sie davon leben können? Ja, aber gut, jetzt werden wieder einige sagen, der muss sich doch viel mehr damit beschäftigen, damit er das kapiert. Aber ihr könnt es mir offenbar auch nicht erklären, ne? Geld und Staat ist nirgends so getrennt wie bei Bitcoin. Das sollte wohl auch dem letzten Hinterwäldler klar sein. Also das stimmt, ist auf jeden Fall eine ganz klare Trennung. Also bestreite ich auch gar nicht. Achtens, dann würde man Bitcoin verbieten. Wieder lächerlich, das geht ja eben nicht. Ich weiß, dass man ihn nicht verbieten kann, aber man kann den Handel damit verbieten. Ich kann ihn nicht verbieten, dass er da ist, das ist klar. Aber ich kann durchaus als Staat sagen, es ist verboten, den mit dem zu handeln oder den zu transferieren oder wie auch immer. Ich kann es verbieten. Ich kann den nicht aus der Welt schaffen mit einem Verbot, das ist klar, aber ich kann das trotzdem verbieten. Ja? Prove me wrong. Na, okay, aber dann eben noch so ein bisschen Gelaber am Schluss. Am Ende hat er sich zumindest die Mühe gemacht, hier mal ein paar Erklärungen zu liefern, aber überzeugend sind sie halt eben nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie seht ihr das? Da habe ich ja schon einiges geredet. Bitcoin, schon allein die Abhängigkeit von den sogenannten Whales ist schon sehr gefährlich, schreibt der Obi Fritz. Genau, die Whales, die halt sehr große Bestände an Bitcoin halten, kann man ja auch nachlesen. Also das ist auch definitiv, was den Gini-Koeffizient angeht, bestimmt keine gleichmäßige Verteilung von Vermögen. Ganz und gar nicht. Das muss ja auch erstmal bereinigt werden. Ne? Deswegen auch da fehlen mir jetzt die Details, das Wissen, ja, ich bin noch nicht erleuchtet, dazu verstehen, wie es dazu kommen kann, dass am Ende alle genug haben. Ja, es gibt keine große Armut mehr. Hans schreibt, Krypto-Community ist euphorisch. Ja, aber manchmal gewinne ich den Eindruck, dass sich einige wie in einer Sekte verhalten. Ja, auch dieses Sektenverhalten hat man ja auch thematisiert in dem Gespräch mit dem Christian W. Röhl. Er stört sich da ja auch ein bisschen dran. Und auch immer die Aussage, ja, wenn man irgendwie was kritisiert, dass man direkt irgendwie, ja, man hat sich nicht lang genug damit beschäftigt. Ne? Also man muss erstmal stundenlang irgendwelche Bücher, irgendwelche Bitcoin-freundliche Bücher lesen, bevor man dann sich äußern darf oder was. Ne? Also ich habe mich jetzt schon auch lang und immer wieder mit dem Thema auch beschäftigt und habe eben die jetzt eben genannten Gründe unter anderem und Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet sind. Naja, das zu dem Thema, das wurde eben auch nochmal jetzt aktuell, weil da eben nochmal ein aktueller Kommentar kam, nach langer Zeit. Und ich lasse so Kommentare auch stehen, ne? Wenn sie auch jetzt nicht nur freundlich waren, ich lasse die natürlich stehen und habe auch da nur wirklich die gelöscht, die schon unter der Gürtellinie waren. Das waren genug. Sind immer noch viele drin, die sind hart an der Grenze, aber da bin ich schon sehr tolerant, ja, und kann da noch einiges ertragen, ne? Aber irgendwann sage ich mir, jetzt ist es dann doch zu heftig und dann lösche ich das Ganze. Und noch bei keinem Video musste ich annähernd so viele Kommentare. Ich lösche eigentlich fast nie Kommentare, dass wir bei dem Video war das echt die absolute Ausnahme. Ganz viele Kommentare, die ich löschen musste. So, ja, okay, jetzt haben wir schon eine Woche vor Weihnachten. Nächste Woche könnt ihr euch denken, gibt es keinen Stream, obwohl es der vierte Advent ist, ist es an dem Tag dann doch etwas ungünstig für mich, weil es ja auch der 24. Dezember ist. Ja, und ich hoffe, dass ihr da alle auch schön Weihnachten feiert, ja, die Weihnachtsfeiertage genießt. Und da kommen ja die sogenannten Tage zwischen den Jahren, ja, auch ein bisschen runterfahren in der Zeit. Und ich habe mir für nächste Woche noch was vorgenommen, nämlich noch ein Video, was ich auf jeden Fall die ganze Zeit auf der Agenda hatte, so ein Rückblick auf die Nachrichten, die so im vergangenen Jahr gekommen sind. Auch vielleicht mal noch ein Rückblick auf meinen Kanal und die ganze Entwicklung. Ist ja doch einiges passiert und dank euch bin ich auch sehr zufrieden. Ja, also es läuft sehr gut. Man gewinnt an Relevanz, an Resonanz. Und das führt auch dazu, dass ich immer wieder Informationen zugespielt bekomme, die ich euch dann gern zugänglich mache. Teilweise Dinge, die andere beobachtet haben, die dann mir Bescheid sagen, die mir Tipps geben. Ich habe jetzt vor kurzem in Instagram einen tollen Tipp bekommen, wo ich mich da mal einloggen kann. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten, weil das kommt noch und ich möchte natürlich nicht, dass es da im Vorfeld schon klar ist, dass ich da mitmischen will. Nee, aber das sind alles Dinge, wo ich davon zehren kann und die ich euch dann auch gerne am Ende zugänglich mache. Immer im Sinne der Finanzbildung und zum Thema investiert in Wissen. Alles Material, das ich hier auf dem Kanal gut gebrauchen kann. Und wenn es dann jemand sieht, wenn das Ganze geteilt wird, geliked wird, ja, dann kann man auch was bewirken damit, ne? Und jetzt an der Stelle, liked auch dieses Video, ja, teilt es auch gerne, kommentiert auf jeden Fall. Das ist echt wichtig, dass man eben auch mit diesen Informationen dann auch die Leute mal erreicht, die es dann auch betrifft. So, und 2024 habe ich im Moment vor, am ersten Tag des neuen Jahres einen Livestream zu machen. Ich meine, letztes Jahr habe ich es auch gemacht, am 1. Januar 2023. Und so wäre es doch schön, wenn ich auch am 1. Januar 2024 das schaffe. Also das wird ein Livestream, der schon mal geplant ist. Ob es da vorher noch einen gibt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also lasst euch da überraschen. Wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Da kündige ich das immer an. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch allen noch ein schönes Jahr. Der Hans schreibt noch einen Jahresrückblick. Ja, es gibt einen Jahresrückblick, ja. Also nicht jetzt speziell für mich, sondern vom Anlegerjahr. Ja. Der wird also demnächst kommen. Also am 31.12. Kann sein, dass der am 31.12. dann live geht. Vielleicht sogar ein bisschen früher schon. Habe ich eigentlich schon vor. Der Obi Fritz schreibt, dein Jahresziel in 2024. Abonnenten hast du ja schon übertroffen. Ganz genau. Das hatte ich mir mal so aus Spaß. Ja, ich dachte mir, 2000 war eigentlich die Marke. Aber komm, in 2024 sind wir ja auch schön. Aber das habe ich bei weitem übertroffen. Und ja, das habe ich natürlich auch, das weiß ich dann dem Christian zu verdanken, weil der hat mir nochmal einen Booster gegeben. Der Christian Biröhl, weil er mit mir das Gespräch geführt hat. Was sehr gut ankam, was sehr viel positive Resonanz, da muss ich nie einen Kommentar löschen, sind alles positive Kommentare. Und die haben auch dabei geholfen, ne, die 2000 zu knacken. Ja, euch allen noch einen schönen dritten Advent, eine schöne Vorweihnachtswoche. Ich hoffe, die Geschenke sind alle gar besorgt. Ja, wenn nicht, wird es jetzt langsam Zeit. Ne? Hab noch ein paar Tage Zeit, aber es wird knapp, muss ich mir aber auch selbst sagen, dass da noch das eine oder andere gekauft werden muss. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich auch für die vielen Livestreams in dem jetzt langsam zu Ende gehenden Jahr. Und viele sind immer dabei, sind regelmäßig dabei. Das sehe ich ja und das wirklich sehr, sehr nett und sehr, ich bin da sehr dankbar dafür und hoffe auch, dass ihr weiterhin regelmäßig dabei sein werdet. Und es wird noch ganz viele neue Themen geben, da bin ich mir ganz sicher, da wird es nie knapp werden. Und ja, in diesem Sinne, investiert weiterhin in Wissen. Schönen Abend und bis demnächst auf diesem Kanal. Macht's gut, bis bald.